Hallo, der Europa-Podcast ist hier mit seiner ersten Episode. In dieser ersten Episode geht es um einen schon lange andauernden Konflikt, nämlich um den Konflikt zwischen dem türkischen Staat und den Kurden. Ich bin Jürgen Klute, neben mir sitzt Dersim Dadevren. Sie ist einerseits Ärztin, arbeitet als Oberärztin hier im Ruhrgebiet in einer Kinderklinik, aber neben ihrem Job hat sie noch ein großes politisches Engagement. Sie ist aktiv bei der Organisation EUTCC. Diese Abkürzung steht für European oder EU, Turkey Civic Commission. Und in dieser Organisation, diese Organisation befasst sich schon seit vielen Jahren mit diesem Konflikt zwischen den Kurden und dem türkischen Staat und versucht sich einzubringen in eine friedliche und politische Lösung. Zunächst aber mal möchte ich dich fragen, Dersim, was hat eigentlich dieser Konflikt, der ja auf den ersten Blick gar nicht in der EU liegt, sondern am Rande, am östlichen Rande der EU stattfindet, was hat er mit der Europäischen Union, was hat er mit Europa zu tun?
Dieser Konflikt hat sehr viel mit Europa zu tun, wenn wir uns die Geschichte angucken. Und ich will da jetzt nicht auf eine Geschichte vor 300, 400 Jahren zurückgehen, die man sich ja auch anführen könnte, sondern ich will tatsächlich bleiben im Jahre 1900 und. Dann waren es Europa bzw. Europäer, die eine Vierteilung meiner Heimat oder der Heimat meiner Eltern bedingt haben, sprich Kurdistans bedingt haben. Wir können hier erwähnen diverse Abkommen, zum Beispiel das Sykes-Picot-Abkommen, was von eben einem Engländer und Franzosen schon zu einer Teilung kurdischen Gebietes geführt hat. Dann folgten die Verträge von Sèvres und Lausanne. Lausanne nach der Gründung der Türkischen Republik 1923, wo wir eben eine geografische Aufteilung kurdischen Gebietes auf die Länder Türkei, Iran, Irak und Syrien haben. Und genau hier beginnt eigentlich so die aktuelle Verantwortung Europas, auch wenn das jetzt eher historisch zu sein scheint. Dann ist es natürlich so, dass die Konflikte in der Region, also sprich nicht nur in der Türkei, sondern in der gesamten Region des Mittleren Ostens, auch immer einen Bezug haben zu Europa, vor allem aber bezüglich der Türkei, weil natürlich es Beitrittsverhandlungen der Türkei mit Europa gab, muss man sagen. Zurzeit liegen sie ja auf Eis, aber auch hier sehen wir eine Interaktion von eben Europa, kurdischem Konflikt und Türkei. Und hinzu kommen natürlich die engen politischen, geostrategischen und wirtschaftlichen Beziehungen der Europäischen Union, europäischer Länder mit der Türkei und somit auch eine Konnotation zum kurdischen Konflikt. Und schließlich, wenn wir das hier aus Sicht der Menschen in Europa betrachten, dann ist es ja so, dass in Deutschland die Kurden die zweitgrößte Migranten-Community bilden. Und natürlich agiert dann oder interagiert das eben auch und immer wieder werden politische Entwicklungen in Kurdistan und der Türkei im Mittleren Osten auch Thema hier. Zum einen aus rein politischen Gründen, aber zum anderen natürlich auch aus einer gewissen Emotionalität heraus. Das sind so die wichtigsten Punkte, die man anführen kann, wenn man sagt, warum betrifft dieser Konflikt zwischen türkischem Staat und kurdischem Volk auch Europa.
Vielleicht kannst du für die Hörer, viele wissen das natürlich, dass es einen Konflikt gibt in der Türkei. Es gab in den letzten Jahren, seit 2014, 15, ja genügend Berichterstattung, auch in den deutschen Medien darüber. Vielleicht kannst du aber noch mal ganz kurz sagen, was sind die Kernpunkte dieses Konfliktes? Worum geht es in diesem Konflikt?
Ja, wenn wir uns mit der Fragestellung, worum es in diesem Konflikt geht, befassen, dann müssen wir uns ganz kurz auch mit dem Staatscharakter der Türkei befassen. Die Türkei, die 1923 durch Mustafa Kemal Atatürk gegründet wurde, ist ein Staat, der sich zwar Türkische Republik nennt und dem Namen nach damit aussagt, dass sie demokratischen Charakters hat. Das erwarten wir ja als Europäer von einer Republik. Aber wenn man sich diesen Staatsaufbau, den Charakter des Staates anguckt, so sehen wir, dass das einen monistischen Charakter hat, sprich, also das Schlagwort seit der Gründung der Türkei, das auch der jetzige Staatspräsident Erdogan immer noch anführt, ist das eine Volk, eine Nation, eine Sprache, eine Religion. Man könnte jetzt noch viele andere Beispiele für dieses Monistische aufführen. Das ist ja eine Gesinnung, wie wir sie 1939 bis 1945 im schlimmsten Ausmaße auch in Europa, insbesondere in Deutschland, erlebt haben. Das heißt, wir haben es mit einem solchen Staatscharakter zu tun. Und wozu führt der? Dass eben in der Türkei lebende Kurden, und das sind schätzungsweise 15 bis 20 Millionen bei einer Gesamtbevölkerung von etwa 80 Millionen Menschen in der Türkei, also eigentlich auch keine Minderheit, sondern ein Viertel immerhin der dortigen Bevölkerung, der es nicht gestattet ist, ihre Sprache zu sprechen, in ihrer Sprache einen Bildungsweg einzuschlagen, nicht mal als bilingualen Bildungsweg. Dann natürlich die komplette Negierung in politischen Ämtern und Strukturen als Kurden, keine verfassungsmäßigen Garantien für die Rechte in der Verfassung selber. Das sind sicherlich die Kernpunkte in diesem Konflikt. Und natürlich gab es sowohl in der Vergangenheit, also 1930, 1920, immer wieder Aufstände dagegen. Das waren aber sehr lokal beschränkte Aufstände der kurdischen Bevölkerung. Und dann eben 1984 begann dann eben der bewaffnete Kampf der Arbeiterpartei Kurdistans gegen den türkischen Staat als Besatzungsmacht auf kurdischem Territorium. Dieser Krieg, der seitdem andauert, hat schätzungsweise 50.000 Menschen das Leben gekostet, mehrheitlich Kurden, sowohl Zivilisten als auch natürlich kurdischen Kämpfern. In den Zeiten, in denen der Krieg seine Hochzeiten erlebte, wurden vor allem in den 90er Jahren 4.000 Dörfer niedergebrannt. Mittlerweile ist das leider so, dass der jetzige türkische Staatspräsident eben im Zuge der politischen Entwicklungen, die wir auch in den deutschen Medien in den letzten Jahren gefunden haben, eben sogar ganze Stadtteile niedergebrannt hat. Das heißt, wir haben hier nochmal eine Eskalationsstufe des Konfliktes erlebt. Und wir haben auch ganz neben diesen schlimmen Kriegsverbrechen, zu denen natürlich auch die zwangsweise Vertreibung von Menschen gehört, durch die Verbrennung von Dörfern, aber später auch durch die Zerstörung von Städten im Südosten des Landes 2015, natürlich auch Massenvertreibungen und dann ganz basal so Dinge wie kurdische Namensgebung, die verboten ist. Zum einen, wenn die Namen eine gewisse Affiliation zur Arbeiterpartei Kurdistans zulassen und zum anderen aber auch wegen der Buchstaben X, W und Q, die nicht Bestandteil des türkischen Alphabetes sind. George W. Bush zum Beispiel dürfte dann also W gar nicht heißen, um mal jetzt ein ganz basales und banales Beispiel anzuführen. Und somit werden den Kurden ihre ganz individuellen Rechte verwehrt, aber natürlich auch ihre Kollektivrechte.
Kommen wir zurück in die Gegenwart. Seit Beginn der Verhandlungen über einen Beitritt der Türkei zur EU hat sich die Situation ja etwas geändert gehabt. Es gab also in Verbindung mit den Verhandlungen große Hoffnungen, dass dieser ja zum Teil sehr gewalttätige Konflikt in eine politische Form der Konfliktlösung überführt wird. Das hat einfach damit zu tun, dass es die Kopenhagen-Kriterien gibt und dass Länder, in denen es einen, ja, das kann man sicherlich so sagen, eine Art Bürgerkrieg gibt, dass die nicht in die EU aufgenommen werden, weil man erwartet, dass die Länder, die der EU angehören, Rechtsstaatsprinzipien respektieren und dass sie nicht einen Teil ihrer Bevölkerung, eine große Minderheit, wie du eben gesagt hast, Minderheit kann man ja fast gar nicht sagen, dass also nicht ein Teil der Bevölkerung unterdrückt wird und Rechten verwehrt wird. Insofern gab es also große Hoffnungen vor Jahren, als die Verhandlungen anfingen, dass es eine Möglichkeit geben könnte, diesen Krieg zu beenden und diesen Konflikt auf politischem Wege zu lösen. Dazu hat die EU einen Beitrag geleistet, insbesondere aber auch die EU-TCC. die begonnen hat vor einigen Jahren. Vielleicht kannst du gleich noch etwas zur Geschichte dieser Kongresse, dieser Konferenzen sagen. Sie hat also eine Form von Konferenz entwickelt auf europäischer Ebene, um damit einen Beitrag zu leisten, diesen Konflikt von einem Bewaffneten in einen politischen Lösungsweg zu überführen. Vielleicht kannst du erst noch mal so ein bisschen sagen, was ist der Hintergrund der EUTCC? Du bist ja Mitglied des Vorstandes dieser Organisation.
Ja, vielleicht ganz kurz zu deinen einleitenden Worten in dieser Frage. Man muss sagen, dass es auch schon vor Beginn der Beitrittsprozesse der Türkei in die Europäische Union, insbesondere von kurdischer Seite, immer wieder den Versuch gegeben hat, einer politischen Lösung dieses Konfliktes den Weg zu ebnen. Die Arbeiterpartei Kurdistans hat 1993 den ersten einseitigen Waffenstillstand verhängt. Und im Nachgang wissen wir, dass es die Interventionen des türkischen Staates waren, die diese mehrfachen Waffenstillstandsversuche begonnen 1993 zum Scheitern gebracht haben. Das heißt also, noch vor Beginn der Beitrittsverhandlungen gab es immer wieder diese Versuche eines friedlichen Konfliktlösung. Natürlich mit dem Beitritt in die Europäische Union bot sich eine neue Möglichkeit, sowohl für die Kurdinnen und Kurden, aber eben auch für demokratische Kräfte außerhalb der Türkei, diesen Prozess zu nutzen als eine Art Monitoringverfahren, um eben die Missstände aufzudecken und entsprechend die europäischen Werte, die man sicherlich jetzt im Zuge der jetzigen Politik auch sehr kritisch betrachten muss, insbesondere vor dem Hintergrund des EU-Türkei-Flüchtlingsdeals, wie man diese eben umsetzen kann, damit eben die Minderheiten in der Türkei und auch die kurdische Bevölkerung ihre individuellen und kollektiven Rechte zugesprochen bekommen. Und in diesem Zuge wurde dann eben 2004 die EU-Türkei Civic Commission gegründet, eine zivilgesellschaftliche Organisation, die sich zur Aufgabe gemacht hat, eben den Beitrittsprozess der Türkei in die Europäische Union, insbesondere natürlich auch vor dem Hintergrund der von dir genannten Kriterien, Kopenhagener Kriterien, kritisch zu monitoren. Und 2004 fand dann auch die erste internationale Konferenz über die EU, die Türkei und die Kurden im Europaparlament statt. Und seitdem wird sie regelmäßig einmal jährlich durchgeführt. Wenn wir uns das Profil der EUTCC angucken, so treffen sich dort Wissenschaftler, Politiker und politische Aktivisten. Wir haben einen Vorstand, bestehend aus 6 Vorstandsmitgliedern, aber eben auch immer wieder Personen und Politiker, die diese Arbeit unterstützen, weil sie eben das gemeinsame Ziel teilen einer politischen Lösung für die kurdischen Frage, Demokratie in der Türkei und natürlich auch einer Befriedung des Mittleren und Nahen Ostens.
Ja, das sind insgesamt 16 Konferenzen, die seit 2004 stattgefunden haben, wenn ich das richtig gezählt habe. So steht es jedenfalls auch auf der Webseite für die letzte Konferenz. Die letzte Konferenz hat stattgefunden in Brüssel in den Räumen des Europäischen Parlamentes am 5. und 6. Februar 2020. Vielleicht kannst du aus deiner Sicht, du warst ja eine der Hauptorganisatoren dieser Konferenz oder Organisatorinnen, vielleicht kannst du einfach mal ein bisschen sagen, was ist passiert, war der Ablauf, was war der Plan, wer hat dort gesprochen, was ist dort vor sich gegangen und was war das Ergebnis dieser Konferenz?
Ja, man muss sagen, wenn man sich natürlich den Lauf dieser Konferenzen anguckt, so sind es bedauerlicherweise leider die gleichen Themen, die wir immer wieder ansprechen auf den Konferenzen, und zwar die Unrechtmäßigkeiten in der Türkei, die Repression nicht nur gegen die Kurden, sondern gegen jegliche Oppositionelle. Wenn wir uns insbesondere die erste Sitzung unserer Konferenz angucken, dann ging es da eben um Unterdrückung und Widerstand in der Türkei. Und während wir insbesondere in den ersten Jahren der EUTCC-Konferenzen dort vornehmlich über die Unterdrückung von Kurdinnen und Kurden gesprochen haben, so kam in diesem Jahr und auch in den letzten 2-3 Jahren immer mehr auch die Repressionsmechanismen gegen die Opposition in der Türkei insgesamt zur Sprache. Das hat natürlich auch damit zu tun, dass insbesondere mit dem Machtausbau von Erdogans AKP auch die anderen demokratischen Strukturen in der Türkei zunehmend leiden. Insbesondere nach dem versuchten Militärputsch, wobei ich das in Anführungszeichen setze. Für mich ist das eher eine Inszenierung von Staatspräsident Erdogan und seinen Gesinnungsgenossen gewesen. Dann hat sich genau die Repression, die die Kurden jahrzehntelang schon erlitten haben, in ihren Individual- und Kollektivrechten, insbesondere natürlich in ihrem Recht auf politische Partizipation, auch auf den Westen der Türkei übertragen und auf Nicht-Kurden und ist sichtbar geworden. Und genau deswegen haben wir in dieser Konferenz auch den Abgeordneten anderer Parteien, also unter anderem war ein Abgeordneter der Saadet-Partei, also der Wohlstandspartei, auf der Konferenz das Wort gegeben. Und was wir natürlich auch immer gemacht haben, ist, dass wir Europäer, europäische Politiker, Europaparlamentsabgeordnete dazu haben sprechen lassen. Denn Europa hat, wie eingangs in dem Interview erwähnt, auch eine Verantwortung. Also die Entwicklungen in der Türkei waren sicherlich ein maßgebliches Thema der Konferenz. Mit der Türkei zusammenhängend ist natürlich auch die Situation in Syrien, insbesondere der völkerrechtswidrige Einmarsch der Türkei in Nordsyrien, beginnend 2018 mit Afrin, mit der Besetzung des Kantons Afrin, in dem mehrheitlich zwar Kurden leben, aber auch viele andere Ethnien und Religionsgemeinschaften aus Syrien leben, damit angefangen und dann eben die jüngste Okkupation, die 2019 im Oktober begann. Auch das war ein großes Thema und auch hier wieder stand die Türkei im Mittelpunkt. Denn die Türkei ist in dieses Land völkerrechtswidrig einmarschiert. Sie praktiziert dort ihre antikurdische Expansionspolitik. Das ist eine rein antikurdische. In diesem Zusammenhang natürlich hingewiesen wurden auch auf die völkerrechtswidrige Bombardierungen des türkischen Staates und auch die Existenz türkischer Militärbasen im Nordirak. Somit auch eine rein antikurdische Haltung der Türkei, die immer wieder zur Sprache kam, im Zuge eben der Invasion in Nordostsyrien und der damit verbundenen Vertreibungen, Massenvertreibungen und der ethnischen Säuberung, die dort durchgeführt wird, die damit verbundenen Umsiedlungspläne, lässt sich auch wieder eine Brücke zu Europa schlagen. Denn wir haben ja den Besuch von Angela Merkel von vor ein paar Wochen, also unmittelbar vor der Konferenz in die Türkei. Zuvor gab es Gespräche, als Erdogan eben hier war zur Libyen-Konferenz, wo signalisiert wurde, dass man durchaus die Türkei unterstützen kann in ihren Bestrebungen der für uns ethnischen Säuberung, aber der sogenannten Umsiedlungspolitik in Nordostsyrien, wo eben arabische Familien auf ursprünglich kurdischem Siedlungsgebiet angesiedelt werden sollen und die Europäer scheinbar bereit sind, zumindest wenn man so den Worten Merkels folgt, auch dafür der Türkei weiterhin finanzielle Hilfen zukommen zu lassen. Und was aber natürlich ganz wichtig ist, und hier unterscheiden sich vielleicht die Konferenzen der letzten 2-3 Jahre von den vorhergehenden, ist, dass wir im dritten Teil dieser Konferenz natürlich auch über Alternativen gesprochen haben. Sprich über vor allem kurdische Perspektiven für nicht nur für den Mittleren und Nahen Osten, sondern auch darüber hinaus. Denn das Modell einer demokratischen Autonomie, also einer demokratischen Selbstverwaltung, wie wir es zum Beispiel in Nordostsyrien in Form dieser 3 Kantone gesehen haben, aber auch eben in der Türkei in Form der HDP, also der als prokurdisch bezeichneten, aber eher linken progressiven Partei, wenn man sich deren Programm anguckt, dann determinieren doch demokratische, ökologische und gendergerechte Prinzipien. Und genau das ist das, was die Kurden als Alternative zum einen für die Region, zum anderen aber auch als globale Perspektiven für lokale und globale Herausforderungen auf die Agenda bringen. Und auch diesen Perspektiven haben wir in unserer Konferenz einen Raum gegeben.
Welche Impulse gehen nach deiner Einschätzung von dieser Konferenz aus? Nach 16 Jahren stellt sich ja die Frage, wenn man jetzt ein bisschen von außen guckt, es hat sich noch nicht so viel verändert. Aber trotzdem wird diese Konferenz gemacht und ich habe auch den Eindruck, ich habe ja auch selber daran teilgenommen, dass diese Konferenz bedeutsam sind und wichtig sind. Du hast eben schon gesagt, der Monitoring-Prozess, also der Prozess der Beobachtung, was in der Türkei passiert, der ist wichtig. Also wie schätzt du die Impulse, die von dieser Konferenz ausgehen, politisch ein?
Diese Konferenz ist natürlich schon immer sehr wichtig gewesen, gewinnt aber zunehmend mehr an Bedeutung aus meiner Sicht. Denn wir verzeichnen eine zunehmende diktatorische Entwicklung in der Türkei. Und von daher ist es umso wichtiger, dass wir in den europäischen Institutionen, also den Institutionen, die entscheiden, wie geht es weiter im europäisch-türkischen Dialog, dass wir dort immer wieder eben diese Negativentwicklungen in der Türkei zur Sprache bringen. Das ist ein wichtiger Punkt und ich denke, dass wir das auch mit der letzten Konferenz erreicht haben. Wenn man sich anguckt, wir hatten 29 Redner und Moderatoren und 13 davon waren Abgeordnete des Europaparlaments. Das ist wichtig, denn diese 13 Personen sind für uns Multiplikatoren, sowohl in ihren politischen Gruppen, denen sie angehören, aber auch insgesamt im Plenum des Europaparlaments und natürlich auch als sozusagen Multiplikatoren für europäische Institutionen. Denn diese Abgeordneten sprechen ja nicht nur im Europaparlament, sondern stehen in regelmäßigem Austausch mit der Europäischen Kommission und ähnlichen Institutionen, also mit Entscheidungsträgern. Von daher ist es heute noch viel wichtiger als gestern, diese Konferenzen zu organisieren. Wenn wir uns die Entwicklung angucken, du hattest es ja vorhin auch angesprochen, diese Hoffnung, dass insbesondere mit dem Beitrittsprozess etwas besser werden könnte, natürlich, die hat sich zerschlagen. Es gab diverse Versuche allein in der Zeit, diverse Gespräche, zum einen die Friedensgespräche von Oslo zwischen türkischem Staat und PKK, dann aber auch die sogenannte İmralı-Phase, also der Dialog zwischen einer Abgesandtschaft der türkischen Regierung und dem PKK-Vorsitzenden Abdullah Öcalan, der übrigens genau heute vor 21 Jahren, jetzt wo wir das Interview führen, in einer völkerrechtswidrigen Aktion internationaler Geheimdienste aus Kenia in die Türkei verschleppt wurde, nach einer Odyssee durch Europa, wo er immer wieder in verschiedenen Ländern versucht hat, die Politik zu motivieren, eben sich für eine politische Lösung des türkisch-kurdischen Konfliktes einzusetzen und da auch nochmal so eine Konnotation sozusagen zu Europa. Und für die Konferenz an Impulsen muss man natürlich auch sagen, eben aufzuzeigen, dass es in der Region Impulse für Frieden und Demokratie gibt, diesen Impulsen eine Stimme zu geben als in der Konferenz und als Konferenzausrichter und somit auch Ansprechpartner zu benennen und sagen, es gibt die demokratischen Kräfte in der Türkei, im Mittleren Osten und liebe Europäer, liebe europäische Politik, diese demokratischen Kräfte sollten eure Ansprechpartner sein. Der Türkei-Rapporteur des Europaparlamentes, der spanische Abgeordnete, hatte ja nach einem Türkei-Besuch im Januar davon gesprochen, dass es notwendig sei, neue Narrativen mit der Türkei einzugehen oder für eine Türkei-Politik es neue Narrativen bedarf. Und wir sagen ja, dieser Bedarf ist tatsächlich und eben diese demokratischen Kräfte in der Türkei gibt es. Denen haben wir eine Plattform auf unserer Konferenz geboten und genau mit diesen ist es an der Zeit, für eine neue Türkei und für einen friedlichen Mittleren Osten zusammenzuarbeiten.
Du hast gesagt, dass eine ganze Reihe von Abgeordneten des Europäischen Parlaments auf der Konferenz gesprochen haben. Die Konferenz ist ja nicht alleine von der UTCC organisiert worden. Sie hat das in Kooperation mit Gruppen aus dem Europäischen Parlament gemacht. Vielleicht kannst du noch mal kurz sagen, von wem ihr im Europäischen Parlament Unterstützung erfahrt und vielleicht auch von wem nicht.
Ja, die Konferenz haben wir in Kooperation mit der Gruppe der Sozialisten und Demokraten im Europaparlament durchgeführt, der Fraktion der Grünen und eben der Fraktion der Vereinigten Nordischen Linken durchgeführt. Also drei große Gruppen im Parlament, die die Konferenz unterstützen. Das beschränkte sich anfangs nur auf die Gruppe eben der GÜ-NGL, also der Linken. Und im Verlauf konnten wir das ausbauen. Und in den letzten Jahren kamen eben zwei neue Fraktionen hinzu, die die Konferenz unterstützt haben. Wir freuen uns darüber, erachten das auch als sehr wichtig, weil natürlich die Konferenz eben vielseitig ist und deswegen auch vielseitige Unterstützer bedarf. Und es versteht sich natürlich von selbst, dass insbesondere die Gruppen und Kräfte, die eine Demokratisierung der Türkei vorantreiben wollen, die auch die europäische Politik diesbezüglich eben mitgestalten und entsprechend ausrichten wollen, dass genau diese Partner sich an der Konferenz beteiligen, ist für uns natürlich enorm wichtig und sehr begrüßenswert. Und da freuen wir uns auch drüber. Wenn wir darüber sprechen, wer das Ganze nicht unterstützt, dann muss man eher dazu sagen, dass natürlich es nicht im Sinne unserer Konferenzen ist, wenn wir rechte Gruppierungen mit einbeziehen. Mag sein, dass die ein gewisses Interesse haben, politisch sich auf die Seite der Anti-Erdogan- oder Anti-Türkei-Kräfte zu stellen. Wir sind keine Anti-Türkei-Kräfte, aber natürlich wenden wir uns gegen die diktatorischen Entwicklungen in der Türkei. Aber wir verstehen uns ja als eine Konferenz eben für Demokratie, für Menschenrechte. Und deswegen schließt es sich aus, dass wir mit rechten Kräften zusammenarbeiten. Und in diesem Punkt ist das natürlich von daher auch gut und richtig, dass genau diese Kreise eben nicht eingeschlossen sind.
Ja, zum Abschluss vielleicht noch eine Frage, die sich ein bisschen in die Zukunft richtet. Ich gehe aber noch mal einen Schritt zurück. Du hast das eben schon angesprochen. Es gab vor gut 10 Jahren eine Phase, wo es Gespräche zwischen der türkischen Regierung und kurdischen Vertretern gab über eine politische Lösung dieses recht gewalttätigen Konfliktes. Es gab damals eine sehr optimistische Stimmung. Verglichen zu heute sieht es ja heute eben doch sehr dramatisch aus. So seit 2015 hat die Gewalttätigkeit der türkischen Armee gegenüber Kurden, insbesondere Städten wie Diyarbakir und einigen anderen kurdisch besiedelten Städten, hat es harte Angriffe gegeben, ganze Stadtteile sind zerstört worden. Also wenn man das vergleicht mit der Zeit vor 10 Jahren, sieht es heute eher weniger optimistisch aus. Du hast aber eben schon gesagt oder angedeutet, dass du die Situation durchaus nicht aussichtslos einschätzt im Augenblick. Wie schätzt du die Zukunft der nächsten, sagen wir mal, 1-2 Jahre ein?
Natürlich waren im Zuge sowohl der von mir vorhin angesprochenen Verhandlungen von Oslo, aber auch der Gespräche zwischen türkischem Staat und PKK-Vorsitzenden Abdullah Öcalan auf Imralı Phasen, in denen die Hoffnung auf eine friedliche politische Lösung dieses Konfliktes aufgekeimt waren, vorhanden. Wenn man sich die Situation heute anguckt, so hast du das ja auch schon richtig eingangs gesagt, haben wir es mit einem System zu tun, das allein auf Krieg setzt, auf Krieg und Vernichtung gegen jegliches Kurdische und alles, was damit zusammenhängt. Und von daher natürlich kann man in dieser Situation nicht sehr optimistisch sein, aber man darf das Ganze nicht nur aus dem jetzigen politischen Moment heraus bewerten. Und deswegen sage ich, trotz diesem Pessimismus, trotz Krieg und Vertreibung und Besetzung kurdischer Gebiete, auch außerhalb der Türkei, bin ich aber auch optimistisch, weil die Kurdinnen und Kurden haben mit ihrem erfolgreichen Kampf gegen den IS gezeigt, natürlich mit Unterstützung von internationalen Kräften, das steht außer Frage, aber sie waren die erfolgreichen Bodenkämpfer. Aber die Kurden sind nicht nur diese erfolgreichen Kämpfer, die alle verherrlichen im Krieg gegen den IS, sondern Kurdinnen und Kurden haben, wie ich ja vorhin gesagt habe, auch Zukunftsperspektiven und Konzepte entwickelt. Also das Konzept eines demokratischen, konföderalen Mittleren Ostens beispielsweise, was sicherlich nicht dem ein Konzept Europa an sich entspricht, aber wo sicher einige Parallelen auftreten. Aber auch das Konzept von autonomer Selbstverwaltung, demokratische Autonomie, das sind alles Punkte, die durchaus auch optimistisch in die Zukunft blicken lassen. Denn diese Modelle werden weltweit diskutiert. Also wir besprechen sie nicht nur im EU-Parlament, sondern wenn man sich mal umschaut in Nordamerika, Südamerika, Australien, in den verschiedensten asiatischen Ländern, gibt es eine Solidaritätsbewegung eben mit der kurdischen Befreiungsbewegung, mit dem kurdischen Befreiungskampf. Und das lässt uns eben doch optimistisch halten, auch optimistisch halten, muss man richtigerweise sagen. Und wenn wir natürlich jetzt gucken auf die nächsten 1-2 Jahre, ja, da muss man sagen, darf man nicht zu sehr Optimismus walten lassen. Es wird nicht so sein, dass morgen eben freie Wahlen in der Türkei stattfinden. Wir haben es ja letztes Jahr gesehen, wir hatten Kommunalwahlen. Wieder hat insbesondere die HDP in den von mehrheitlich Kurden bewohnten Städten die Bürgermeisterämter gewinnen können. Und wieder hat Erdogan, wie auch bei den Kommunalwahlen zuvor, Zwangsverwalter aus Ankara eingesetzt. Wenn man sich anguckt, wie viele politische Funktions- bzw. Mandatsträger und Mitglieder der HDP allein in der Türkei inhaftiert sind, die Zahl ist ja mittlerweile bei Tausenden anbelangt, dann natürlich ist das Bild für die nächsten 1-2 Jahre vielleicht nicht so positiv, aber wir müssen alles dafür tun, eben die demokratischen Kräfte zu stärken, auch eine Kooperation zwischen den demokratischen Kräften. Und hier kommt auch wieder Europa ins Spiel, die EU-Institutionen, aber auch europäische Parteien. Also wenn wir uns einmal angucken, die Sozialistische Partei oder Sozialdemokratische Partei Europas, die zum einen die HDP als ihre Schwesterpartei betrachtet, aber auch die Hauptoppositionspartei, wobei ich jetzt in Anführungszeichen Opposition sage, weil sie unter anderem den völkerrechtswidrigen Einmarsch der Türkei in Nordsyrien gebilligt hat, aber auch die CHP. Und hier könnte natürlich auch eine Vermittlerfunktion, Vermittlerrolle entstehen für eben europäische Parteien, zu sagen, wir versuchen den Prozess einer geeinten demokratischen Opposition zu unterstützen. Und genau hier sind wieder so Ansatzpunkte, wo ich hoffe, dass wir mit auch der Konferenz im EU-Parlament auch dafür Impulse setzen konnten.
Ja, ich danke dir ganz herzlich für die ausführlichen Erläuterungen zu der Konferenz im Europäischen Parlament zum Thema Kurdistan und Türkei und EU. Ich glaube, es ist sehr deutlich geworden, wie die Zusammenhänge aussehen und dass das auch ein Thema für Europa und in Europa ist und sein muss und auch zukünftig bleiben muss. Ja, ich kann dir dann und all deinen kurdischen Kollegen und Freunden und Freundinnen nur wünschen, dass dieser Konflikt möglichst schnell zu einer politischen Lösung kommt und dass die Gewalttätigkeiten endlich ein Ende finden. Ich danke dir.